Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal handelt es sich um Bruchteile von Sekunden. Plötzlich, unerwartet, ein einziger Augenblick, ein verzweifelter, hilfesuchender Blick. Blicke, die sich kreuzen, kurz wie ein Wimpernschlag. Alles andere, die Schürfwunden, der vor Schmerz gekrümmte Körper, das Blut, all das dringt so schnell gar nicht ins Bewusstsein. Aber dieser flehentlich verzweifelte Blick, der brennt sich ein. Und doch, stehen bleiben geht gerade nicht. Es geht weiter. Gefangen im eigenen Zeitplan, gejagt vom nächsten Termin, geplagt von Unsicherheit, unfrei die eigenen Vorstellungen zu lassen. Es sind nur wenige Sekunden, aber dieser flehentlich verzweifelte Blick, er hat sich eingebrannt. Später steigt er immer wieder auf. Er verursacht einen Stich in den Eingeweiden. Scham durchfährt den Körper von oben bis unten. Worte formen sich zur harten Anklage. Du bist weitergegangen? Du hast nichts getan. Nicht die kleinste Geste an Mitmenschlichkeit oder Hilfe hast du gezeigt. Heute geht es auch um dieses Empfinden, um diesen kurzen Moment, der mich so oder so entscheiden lässt. In der Geschichte, die wir gerade schon als Evangelium gehört haben, kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und will ihn auf die Probe stellen. Scheinheilig fragt er, was er tun muss, um ewiges Leben zu gewinnen. Doch Jesus fragt geschickt zurück: Du, Schriftgelehrter, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Und so, bei seiner eigenen Profession gepackt, muss er sich selber die Antwort geben und antwortet mit Worten aus dem 5. Buch Mose, dem Schema Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst. Jesus bestätigt das und sagt: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. So einfach, so klar. Wir sind in Gott, leben in und aus seiner Wirklichkeit, wenn wir ihn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unseren Kräften und unserem Gemüt, ganz und gar. Völlig ausgerichtet auf ihn. Und das schließt uns und unsere Nächsten mit ein. Es ist eine Bewegung, ganz und gar. Immer mit offenem Herzen. Egal, ob ich mich auf Gott ausrichte, auf meinen Nächsten oder auf mich. Immer ganz und gar. Denn Gott, Mensch, Mitmensch sind untrennbar miteinander verbunden. Der Nächste ist wie ich und fühlt wie ich und wird genau so geliebt von Gott wie ich. Ja, es klingt einfach und klar. Tu das, so wirst du leben. Und es ist doch alles andere als leicht. Der Schriftgelehrte ist jedenfalls mit dem Ausgang dieses Gesprächs nicht zufrieden. Sein Ziel war es ja gerade, Jesus auf die Probe zu stellen. Und nun fühlt er sich selber vorgeführt. Und so legt er nach und fragt: Ja, aber wer ist denn mein Nächster? Wie weiß ich, wo es zu handeln gilt? Und da setzt die Geschichte ein, die wir eben als Evangelium gehört haben und die uns allen von Kindheit an bekannt ist und die so etwas wie den Kernbestand christlicher Nächstenliebe ausmacht. Die Rollen sind klar verteilt. Zwei kirchliche Funktionsträger, ein Priester und ein Levit, sie gehen vorüber. Ihr Auftritt ist kurz. Sie lassen das halbtote Opfer des Überfalls liegen und ziehen ihres Weges. Zwei religiöse Funktionsträger, von denen man sich aufgrund ihrer Profession, ihrer Berufung, Menschlichkeit und Erbarmen erhoffen würde. Beide machen sich aus dem Staub, empörend. Wir alle können uns über solches Verhalten echauffieren. Es verletzt unser christliches Selbstverständnis. Und nicht selten wird wegen solch eines Verhaltens gern die ganze Kirche an den Pranger gestellt. Einer, von dem man es am wenigsten erwarten würde, er leistet erste Hilfe. Mehr noch, er versorgt den Überfallenen, solange er es braucht, um wieder gesund zu werden. Von ihm heißt es in der Geschichte: Und als er ihn sah, jammerte er ihn. Das ist das einzige Motiv, das wir als Zuhörende erfahren. Er lässt sich anrühren, er lässt sich bewegen von dem Leid des fremden Menschen, der zum Opfer wurde. Er hat ein Empfinden, das sich einfühlt, wie es ihm selber ginge, wenn er da jetzt am Boden zusammengeschlagen läge. Darum hilft er ihm. Er sieht die Bedürftigkeit des anderen und beugt sich hinab zu ihm, reinigt seine Wunden mit Öl und Wein, verbindet den geschundenen Körper und lindert die Schmerzen. Er richtet ihn auf. Und so lässt der Samariter den Überfallenen seine Menschlichkeit wiedergewinnen, den aufrechten Gang. Und leidend ist dabei sein angerührtes Herz. Denn auch er ist ein bedürftiges Wesen, wie dieser Mensch, der da vor ihm liegt. Und so gemeinsam gewinnen sie das Leben. Schwester Susanne hat es eben schon gesagt, wir haben jetzt hier im Ordenshaus eine Woche lang Exerzitien mit Texten von Madeleine Delbrel gemacht. Eine ganz ungewöhnliche Persönlichkeit. Mystikerin der Straße, Pionierin des Glaubens, christliche Sozialrevolutionärerin oder auch Dichterin Gottes, so wird sie bezeichnet. Ungewöhnlich auch ihr Lebensweg. 1904 geboren, wächst sie völlig atheistisch auf. Und erst mit 20 Jahren entdeckt sie Gott als lebendige Wirklichkeit und entscheidet sich dann mit ein paar Gefährtinnen für ein völlig unorthodoxes Projekt, für eine Art Stadtkommunität ohne Regel, aber ehelos. Und zwar arbeiten sie in einem kommunistisch geprägten Ort, ganz nahe bei Paris, in einem Arbeiterviertel. Und sie leben dort mitten unter den Menschen als Christin und als Sozialarbeiterin. Und in ihren Schriften begegnet uns ein Verständnis, das dem Handeln des barmherzigen Samariters sehr nahe kommt. Einer ihrer Texte ist überschrieben: Die Liebe ist unsere einzige Aufgabe. Wir, damit meint sie sich und ihre Gefährtinnen, die sie auch gerne als die Leute von der Straße umschreibt, wir glauben, dass die Liebe keine glanzvolle, dafür aber eine aufzehrende Angelegenheit ist. Wir denken, dass wenn wir für Gott ganz kleine Dinge tun, wir ihn ebenso lieben können wie mit großen Aktionen. Im Übrigen halten wir uns für schlecht informiert, was das Format unserer Taten angeht. Wir wissen bloß zweierlei. Zum einen, dass alles, was wir tun, nur klein sein kann. Zum anderen, dass alles, was Gott tut, groß ist. Das beruhigt uns angesichts dessen, was zu tun ist. Weil wir die Liebe für eine hinreichende Beschäftigung halten, haben wir uns nicht die Mühe gemacht, unsere Taten nach Beten und Handeln auseinander zu sortieren. Wir finden, dass das Gebet eine Aktion ist und die Aktion ein Gebet. Scheint uns auch, dass ein wahrhaft liebendes Tun ganz von Licht erfüllt ist. Es scheint uns, dass bevor es zur Tat kommt, die Seele wie eine Nacht ist, die ganz auf das Licht hin ausgespannt ist, das kommen wird. Und wenn das Licht dann da ist, wenn der Wille Gottes klar verstanden ist, dann lebt sie ihn ganz sanft und schaut gemächlich zu, wie ihr Gott sich in ihr regt und zu wirken anfängt. Und scheint, dass auch das Handeln ein Bittgebet ist. Jede gefügige Tat lässt uns Gott in Fülle empfangen und in Fülle weitergeben, in einer großen Freiheit des Geistes. Dann wird das Leben ein Fest. Es scheint uns so, dass die richtig vollbrachte Tat dort, wo sie von uns verlangt wird, der ganzen Kirche einpfropft, uns in ihren ganzen Organismus eingießt, uns in ihr verfügbar macht. Unsere Füße schreiten auf einer Straße, aber unser Herz schlägt in der ganzen Welt. Ja, ich finde, ihr Text atmet etwas von dieser großen Freiheit, die entsteht, wo jemand ganz auf Gott ausgerichtet ist. Wo die Seele zur Nacht wird, sich ausspannt und auf das Licht wartet. Und wenn das Licht kommt, dann weiß jemand, was zu tun ist. Und sie unterscheidet nicht mehr zwischen sakral und profan, sondern es geht um die ganze Welt. Dann schlägt das Herz in der ganzen Welt, während die Füße eine Straße entlang schreiten. Wer ist denn mein Nächster? Fragt der Schriftgelehrte am Anfang. Und in eindrucksvoller Weise wird Jesus diese Frage wenden. Wer ist denn mein Nächster? Wo so gefragt wird, bleibt die Person, die fragt, im Zentrum. Es dreht sich alles um sie. Doch Jesus nimmt eine andere Perspektive ein. Er rückt den Leidenden in den Blick, konfrontiert und fragt zurück. Wer ist für den, der unter die Räuber gefallen ist, wer ist für den zum Nächsten geworden? Er nimmt eine andere Perspektive ein. Nicht ich entscheide, wer mein Nächster, wer meine Nächste ist. Der Bedürftige, die Fremde entscheidet, ob ich ihm oder ihr durch mein Verhalten zum Nächsten, zur Nächsten werde. Wer ist für den, der unter die Räuber gefallen ist, zum Nächsten geworden? Worauf es ankommt, ist, Gott verbunden gegenwärtig zu sein, ganz und gar zu leben, das eigene Herz offen zu halten, in der Welt schlagen zu lassen, so Del Brel. Situationen an sich heranzulassen, an ein berührbares Herz, Panzerungen aufzugeben und Schutzwälle, die das eigene Herz umschließen, zu lassen. Möglicherweise passiert es trotzdem, einmal den entscheidenden Moment zu versäumen. Und dann ist es wichtig, sich nicht in der Scham zu verkrümmen, sondern diese Erzählung wieder und wieder aufzuschlagen. Sie lässt uns ahnen, wie groß die Barmherzigkeit mit uns ist. Oft muss Jesus uns aufrichten und uns neu auf den Weg stellen, indem er uns anspricht. Was liest du? Was erkennst du wieder in dieser Geschichte, in deinem Leben? Solange das Herz in uns pocht, gibt es kein zu spät, zur Nächsten oder zum Nächsten zu werden. Es kommt ganz gewiss ein nächstes Mal, in flehentliche Augen zu blicken oder Jammer zu spüren, hautnah, und sich dann vom Herzen leiten lassen und nahbar zu helfen. Denn er oder sie ist wie ich. Amen.